Hey zusammen, ich bin Franny und ich heiße euch herzlich willkommen bei Die Buchcouch, der Podcast über Bücher, das Lesen und wichtige Herzensthemen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo zusammen und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Buchcouch. Ja, es ist mal wieder soweit, der Winter nah, die Weihnachtszeit auch und deswegen ist es der perfekte Zeitpunkt, auch mal so ein bisschen die Winter- und Weihnachtsstimmung in den Podcast zu holen. Und das machen wir heute mit Folge 67 und ich habe heute auch nicht nur eine Person zu Gast, sondern mir direkt einen Doppelpack geschnappt und ich sehe auch nicht doppelt, aber ich habe wirklich eineige Zwillinge heute bei mir im Podcast. Es ist auch ein Erlebnis und das finde ich auch ganz gut. Ich heiße heute ganz herzlich Nadine und Yvonne bei mir im Podcast willkommen. Möchte ich gerade sagen. Okay, das war gar nicht creepy, weil es genau auf die Sekunde genau gleich war. Das ist wahrscheinlich bei euch aber auch so ein Ding, eventuell.
Ja.
Ja, sie bestätigen es nochmal. Wird wahrscheinlich erst öfter vorkommen. Genau, Nadine und Yvonne habe ich tatsächlich durch meine letzte Podcast-Gästin Lisa entdeckt und mir die beiden direkt mal geschnappt und angefragt, denn die haben zusammen ein wundervolles Buch geschrieben, was ich gerade schon lesen darf. Und wenn ihr die Folge hört, also pünktlich hört, weil ihr seid ja vorbildlich an einem Freitag, ne, dann ist das Buch noch nicht erschienen, aber es sind dann nur noch wenige Tage, denn an dem Montag danach erscheint es schon. Und das heißt, ihr könnt ab dem 27.11. dann Neverending Story von Yvonne und Nadine Wörschmann lesen. Ja, aber bevor wir ans Eingemachte gehen, ne, fangen wir wie immer ganz entspannt an, denn vielleicht kennt ihr die beiden ja auch noch gar nicht und wir lernen uns ja auch noch so ein bisschen kennen. Und für alle Leute, die in den Podcast kommen, habe ich ein Format namens Erzähl mir mal. Deswegen, liebe Yvonne, liebe Nadine, ich weiß nicht, ob ihr so ein Ding habt mit ich bin früher geboren, ich darf jetzt erste anfangen, aber stellt euch doch mal gerne vor in meinem Format, wer ihr seid, wie alt ihr seid, was ihr so macht neben den ganzen Bücher schreiben natürlich, aber auch was euer Lieblingsbuch ist, ihr seid da ganz frei. Erzählt einfach mal. So, jetzt gucken sich die beiden an. Wer von uns fängt jetzt an?
Okay, dann fange ich mal an. Okay.
Das ist übrigens Yvonne, die jetzt gesagt hat, sie fängt an.
Genau, ja. Also hallo, ich bin Yvonne, ich bin noch 29. Mhm. Ich schreibe Bücher nebenberuflich, hauptberuflich bin ich in einem Verlag. Und wenn ich nicht Bücher schreibe oder veröffentliche, dann gucke ich natürlich ganz viele Serien und Filme. Ja. Aber gehe auch sehr gerne auf Conventions zusammen mit Nadine. Und backe auch ganz gerne, wenn das die Zeit zulässt. Das passt jetzt dann auch sehr gut in die Weihnachtszeit.
Das stimmt.
Und mein Lieblingsbuch, würde ich sagen, ist Die Bunbrooks von Thomas Mann.
Oh, okay.
Mhm. Ja.
Das ist ja auch noch nie gefallen, das Lieblingsbuch, muss ich sagen.
Ja, das ist bei mir, ich finde daran, also es ist nicht das Lieblingsbuch im Sinne von, dass ich so den Schreibsinn und alles so liebe, so, weil damals bei mir in der Schule fanden das Buch einige sehr schlimm, was ich auch nachvollziehen kann prinzipiell.
Ja.
Das ist kein einfaches Buch, aber ich liebe daran, dass Thomas Mann so viele Symboliken eingebaut hat. Also dass zum Beispiel immer, wenn die Farbe blau vorkommt, dann passiert etwas Bestimmtes im Buch und das zieht sich wirklich so durch die ganze Geschichte durch und das finde ich so spannend, so dieses hinter dem Buch, dieses hinter den Kulissen, den Prozess. Also das ist das, was ich daran liebe. Und dass das halt so viele Generationen überspannt.
Mhm.
Das finde ich generell immer toll. Und Drei Frauen am See von Dora Held, das ist auch eins meiner Lieblingsbücher, weil da ist so die Freundschaft von drei Frauen, die beschrieben wird am See. Und das ist einfach, das ist auch über so mehrere Zeiten hinweg, so mehrere Jahrzehnte. Ja. Also da merkt man schon so die Gemeinsamkeit. Das ist etwas, was ich echt schön finde zu lesen.
Ja, das spiegelt sich ja auch ein bisschen ja auch in dem Buch wieder, beziehungsweise auch in dem Seriengeschmack, wenn man das so sagen kann. Ne? Da kommen wir ja später nochmal drauf zurück. So, wie sieht's denn aus mit, weiß ich, sag mal bessere Hälfte? Das klingt irgendwie immer ein bisschen falsch, ne? Aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit meine.
Ja, also hi, ich bin Nadine und ich bin auch 29. Am 29. November werden wir beide 30. Es ist also zwei Tage nach dem ET. Von Neverending Story gibt es wieder was zu feiern. Das wird eine ereignisreiche Woche.
Das stimmt.
Ansonsten, ich arbeite auch im Verlag, auch dank Yvonne, die mich auf die Idee gebracht hat, mich da wirklich zu bewerben. Dann ist es so, neben dem Schreiben bin ich noch Fotografin, also ich fotografiere leidenschaftlich gerne.
Schön.
Alles Mögliche eigentlich, gerade jetzt auch hier in Bayreuth, wo ich wohne, gibt es unheimlich schöne Motive. Und natürlich ein waschechter Serienjunkie. Ich gehe auf Conventions mit Yvonne gemeinsam. Das ist wirklich, ja, das muss einfach sein. Und Lieblingsbuch ist die Mitternachtsbibliothek. Weil das sagt man immer so leicht, aber es ist wirklich so, das Buch hat mich zerstört, innerlich. Und es ist aber gleichzeitig halt auch wieder aufgebaut. Das ist das Positive am Ende des Tages. Mad High hat halt wirklich, also alle seine Bücher kann ich jedes uneingeschränkt empfehlen. Das ist für mich eine der besten Autoren, was Mental Health-Themen anbelangt, die es auf der Welt gibt. Weil er wirklich das schafft, den Finger in die Wunde zu legen und dann aber halt trotzdem einerseits ehrlich und authentisch und andererseits trotzdem aber auch hoffnungsvoll, das Ganze halt eben zu beschreiben. Und das ist, ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.
Ja, voll schön.
Ja, und ansonsten, weil die waren ja auch zwei Bücher genannt hat, darf ich jetzt auch zwei Bücher
Du,
nennen.
ja, von mir aus.
Und ansonsten nehme ich noch als Reihe bei Fantasy ist Prison Healer. Weil Prison Healer, gerade auch Band 1, hat den geilsten, besten, genialsten Plot-Twist, den ich jemals in meinem ganzen Leben irgendwo gelesen habe und lesen werde. Und ich liebe einfach diese Reihe mit all meinem Dasein. Und es ist wirklich eine unheimlich, unheimlich tolle Reihe.
Oh, das klingt schon wieder viel zu gut. Ich habe ja auch eine sehr große Schwäche für Fantasy, deswegen ist das
Ja,
nicht so einfach. Aber kurz, außerhalb des Buchkontexts, ihr werdet ja 30. Feiert ihr vielleicht irgendwie groß oder so? Oder? Sehr schön.
wir
Sehr
machen eine 90s Motto Party mit ein paar
toll.
Freundinnen und dann müssen auch, also müssen nicht, aber es werden alle irgendwie so im 90s-Look kommen. Also eine bestimmte
Mega.
Phase der
Ja.
90s sind dann alle sozusagen so ein bisschen im Stile der 90s gekleidet und es wird dekoriert und es gibt diese Süßigkeiten, die es damals gab und so. Also es wird wirklich full on 90s.
Ja,
Ja.
mega. Also,
Ja.
ich glaube, wenn man mal auch wieder einen Geburtstag richtig feiern kann, ist es auch so ein runder Geburtstag, deswegen
Ja.
wünsche
Ja.
ich euch da auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Dankeschön.
Sehr gerne. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen über das Thema Bücher gesprochen, aber wir wollen natürlich auch heute über eure ganze Schreibkarriere so ein bisschen reden. Und zwar finde ich das einfach immer super spannend zu wissen, ja, wie haben denn die Menschen angefangen zu schreiben? Denn bei jedem ist es irgendwie ein bisschen anders und trotzdem, so ein Kernessenz ähnelt sich ja manchmal trotzdem. Deswegen, wie war das denn bei euch? Schreibt ihr schon immer, seitdem ihr einen Stift in der Hand halten könnt? Oder warum sitzen wir denn heute ausgerechnet hier?
Ja, also da fange ich jetzt mal an. Tatsächlich ist es so, ich habe damals schon im Deutschunterricht gemerkt, okay, ich schreibe irgendwie ständig, wenn man irgendwelche Schreibübungen hatte oder so Kurzgeschichten, die man schreiben sollte, schreibe ich länger als alle anderen, weil mir das mehr Spaß macht. Und ich schreibe einfach
Ja.
immer mal immer mehr. Und dann habe ich irgendwann angefangen, dass ich gemerkt habe, hey, ich habe einfach kreative Ideen im Kopf, die ich irgendwie, ja, wie sagt man das jetzt, raushaben will. Das
Ja.
klingt teilweise eher so negativ, aber es ist halt wirklich, ja, die ich einfach in die Welt tragen will. Und ich habe dann auch wirklich angefangen, teilweise, wenn ich irgendwelche Ideen hatte, ich habe auf College-Block Papierbögen geschrieben, wenn ich dann nichts anderes zur Hand hatte, aber meine Kreativität einfach schneller war, als ich schreiben konnte. Ich habe auf Servietten weitergeschrieben, auf irgendwelchen Pappresten. Also wirklich ganz, ja, ganz Wahnsinn, habe ich da alles Mögliche irgendwie weitergeschrieben, was mir so in den Kopf kam und habe dann eigentlich auch relativ schnell angefangen, Geschichten zu entwickeln. Ich weiß, ich habe damals als Lektüre im Unterricht hatte ich Der Richter und sein Henker. Und das war so ein Buch, wo ich irgendwie so, wo wir auch so ganz viel Zusatzmaterial machen sollten und mit Geschichten. Und dann habe ich einfach schon angefangen, okay, Geschichten zu spinnen. Und dann kam das Stück für Stück, dann war ich auch in einem Schreibforum aktiv, relativ zeitnah. Und dann ist das immer mehr und mehr gekommen, dass ich ständig immerzu am Schreiben war und tausend Ideen hatte für tausend weitere Geschichten. Und die Sache mit den tausend weiteren Geschichten hat sich auch bis heute nicht geändert.
Also es ist quasi einfach wirklich ein Teil deiner Persönlichkeit und ohne geht's
Ja,
eigentlich gar nicht,
also
ja.
ich kann mir wirklich ein Leben ohne das Schreiben nicht vorstellen.
Kann ich gut verstehen. Yvonne, ist das bei dir ähnlich?
Ja, genau. Also ich sage auch immer so, Schreiben ist so ein bisschen so meine Luft zum Atmen. Also das geht einfach nicht ohne, das bin ich. Und bei mir ist es auch so, also es fing auch schon so als als Kleinkind irgendwann an. Da haben Nadine und ich auch zusammen mal geschrieben, so, also jetzt nicht so richtige Geschichten, aber halt irgendwie so auf einem Blatt irgendwie so zwei Sätze, und das war dann so die Geschichte, und haben das dann so zum Geburtstag verschenkt oder so. Und dann in der Schule war das bei mir genauso, also dass ich im deutschen Unterricht einfach immer viel, viel mehr geschrieben habe als alle anderen und immer weiterschreiben wollte. Und das immer doof fand, wenn es irgendwie hieß, so, es gab eine Begrenzung für die Seitenzahl. Und dann habe ich 2011, habe ich dann zum ersten Mal gesagt, okay, ich habe so viele Anfänge und Ideen und ich möchte schreiben, aber ich möchte halt wirklich mal ein Buch schreiben. Und dann habe ich wirklich, hatte ich eine Fantasy-Idee, und irgendwie habe ich dann schon gemerkt bei der Idee, okay, das ist es jetzt. Und das ist jetzt mein erstes Buch. Und dann habe ich wirklich diese Idee fertig geschrieben, und dann war das auch mein erstes fertiges Buch. Und das war dann auch jetzt später dann auch tatsächlich mein Debütroman, den ich dann auch als erstes veröffentlicht habe. Ja, also es war so ein Full-Circle-Moment.
Ja,
dann auch 10 Jahre später. Aber ja, da habe ich dann so gemerkt, okay, mir macht das Spaß. Mhm. Und das ist halt so das, was ich immer machen möchte.
Oh, voll schön. Also man merkt es auch richtig, ne, bei euch beiden, dass ihr da dafür brennt, so, ne? Und das ist einfach, ist einfach das Schöne, auch irgendwie, keine Ahnung, das immer zu sehen, weil das steckt einen auch selber immer so an, ne? Dann wieder selber in die Tasten zu hauen, ne? Und ihr beiden sitzt ja aber heute hier, weil ihr ja auch zusammen ein Buch, das ihr jetzt schon 2 Bücher geschrieben habt, was ich auch sehr cool finde und natürlich auch sehr viele Fragen dazu habe. Und heute geht es ja um Neverending Story. Das ist ja das 2. Buch in eurer Reihe nach Neverending Love mit Band 1. Wie kam es denn dazu, dass ihr beide gesagt habt, lasst mal ein Buch zusammenschreiben? Und weil das ist ja schon was anderes, wie wenn man jetzt alleine sich hinsetzt, plottet und ein Buch schreibt. Genau, erzählt gerne mal so ein bisschen, wie das alles so entstanden ist.
Also es war so, dass wir eigentlich schon immer wussten, okay, wir wollen zusammen ein Buch schreiben. Wir hatten damals auch wieder in der Schulzeit, hatten wir so kleinere Ideen, wo wir gesagt haben, Ivonat, die Kombination aus Yvonne und Nadine, und das ist dann so unser Name, und haben immer gesagt so, okay, als Ivonat schreiben wir so Bücher und irgendwann schreiben wir so zusammen und es passt so. Aber dass man das dann wirklich halt auch umsetzt, das ist halt dann nochmal so 2 verschiedene Paar Schuhe. Und dann war es so, dass wir dann die Idee hatten für eine Fantasy-Trilogie. Und dass wir gesagt haben, okay, das machen wir zusammen, und haben damit angefangen, haben aber dann gemerkt, dass wir bei Fantasy beim Schreiben dann doch nochmal unterschiedliche Vorstellungen haben, was wir schreiben möchten und was uns gefällt. Und dass da das dann nicht hundertprozentig harmoniert hat. Und dann haben wir überlegt, okay, wir möchten aber wirklich so gerne zusammen schreiben, weil wir arbeiten so gut zusammen, wir denken so gut zusammen und ergänzen uns so gut und sowas. Und was können wir dann zusammen schreiben? Und dann haben wir überlegt, wo sind wir am meisten kompatibel, bei welchem Genre? Und haben dann überlegt, wirklich Filme haben wir zum Beispiel gefunden und haben gesagt, okay, wenn wir zum Beispiel Liebesfilme gucken oder Romcoms, da haben wir total den gleichen Geschmack immer und die gleichen Vorlieben. Und dann war es so, dass wir auf einer Zugfahrt waren und dass ich gesagt habe, okay, Nadine, weißt du, was ich mal gerne, richtig gerne schreiben würde? Ein Roadtrip nach Wilmington in North Carolina, weil da meine absolute Lieblingsserie spielt, und das ist One Tree Hill. Und dann saßen wir wirklich im Zug und Nadine hat mich angeguckt. und hat wirklich gesagt, in Wilmington spielte auch Dawson's Creek. Und das ist einer ihrer liebsten Serien. Und
es ist
beides der gleiche Ort. Und sie wollte auch immer mal gerne ein Roadtrip-Buch schreiben. Und wir haben beide so einen ähnlichen Geschmack bei Romance und auch Cozy Romance wollten wir gerne schreiben, so Bücher zum Wohlfühlen. Und dann haben wir uns wirklich so angeguckt im Zug und wussten einfach, okay, das ist es.
Wow, und, wie schön.
Also es war irgendwie so ein bisschen, Schicksal irgendwie hat sich ein bisschen angefühlt, dann, dass wir dann die Idee gefunden haben.
Oh wow, ich hoffe, ihr steinigt mich nicht, wenn ich euch jetzt sage, dass ich noch nie Dawson's Creek oder One Tree Hill geguckt habe. Also bei One Tree Hill hatte ich es immer vor, nur ich weiß, damals gab es das nie irgendwo zu gucken.
Ja.
Und ich war damals so 16, als ich das erstmal über die Serie irgendwas gehört habe, und da kannst du dir halt keine Staffeln für, weiß ich nicht, wie viel Geld das immer ist, leisten. Deswegen, aber wenn ihr also sagt, ihr würdet sie wärmstens empfehlen.
Ja.
Beide Serien. Ja, okay. Dann ist das was ich mir auf jeden Fall beim Hinterkopf behalten werde. Aber zurück zu der Geschichte. Das ist wirklich Echt Zucker. Und ich glaube, das sind genau diese Geschichten, die dann halt einfach wirklich auch so wholesome für einen selber sind zu
Ja.
schreiben, ne? Weil ihr beide schon irgendwie so diesen Spark selber hattet und das dann aber zusammen machen konntet. Das ist ja irgendwie
Genau, ja.
wirklich einfach richtig cool. Denkt ihr, das war dann auch so ein bisschen für euch auch ein sehr positiver Side-Effekt, dass ihr Zwillinge seid und euch so gut kennt und deswegen auch wusstet, ja, wir können auf jeden Fall super zusammenarbeiten und das wird funktionieren?
Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich meine, ich hatte es gerade eben, als Yvonne das erzählt hat, schon echt Tränen in den Augen, weil ich
Oh.
einfach so emotional werde, weil das halt wirklich so eine Magic Moment war und ist
Ja,
und immer noch
ja.
diese ganze Reise wie so ein ewig langwährender Magic Moment ist in meinem Leben. Und man sagt ja häufig auch nach dem Motto, schreib das Buch, was du halt selbst gerne lesen wollen würdest,
Ja,
gerade
voll.
wenn es das noch nicht gibt, und das ist mit der Reihe der Fall,
Ja.
wo wir uns halt wirklich diesen Traum erfüllen können. Weil es gibt einfach zu wenig Bücher mit Fanliebe und mit Serien und Filmen und in der Art und Weise und zum Wohlfühlen und cozy und ja.
Ja.
Ja, natürlich gibt es immer da Bedenken, wenn man sagt, hey, man ist jetzt Zwilling und man schreibt aber zusammen ein Buch und was ist, wenn es irgendwie nicht so funktioniert? Und da kann man natürlich auch in dem Sinne Angst kriegen. Aber Yvonne und ich sind einfach so gefestigt
Ja.
in unserer Bindung zueinander, dass wir einfach gesagt haben, so nein, das funktioniert einfach und wir ergänzen uns so gut und wir können so gut miteinander kommunizieren, wir können so gut uns aufeinander abstimmen. Wir denken teilweise das Gleiche, ohne es halt auch ausgesprochen zu haben,
Ja.
dass ich da wirklich auch von Anfang an keinen Zweifel hatte, dass es halt nicht funktioniert. Ja.
Ja, das ist auch schön und ich glaube, beziehungsweise man merkt es ja auch, ne? Man denkt jetzt auch nicht, dass zwei Personen das Buch geschrieben haben. Das kann ich euch auf jeden
Oh,
Fall
das
sagen.
ist schön.
Falls da Leute vielleicht die Bedenken haben, keine Ahnung, ob man sich darüber Gedanken macht. Für mich ist es an sich kein Unterschied, ob das jetzt zwei Personen, drei Personen, vier Personen schreiben, ein Buch. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch diese ganze Thematik, die ja eure Bücher ja auch umfassen. Ich war auch super begeistert, weil ich ja auch ein großer Serien- und Film-Junkie bin. Fand ich das mega, dass das irgendwie mal im Zentrum steht, neben der Liebesgeschichte und so, ne? Ich fand das super. Also da war ich auch direkt hooked und ich glaube, das ist ein sehr guter USP, den ihr da geschaffen habt, auf jeden Fall.
Dankeschön.
Sehr gerne. Ich finde es übrigens super, wenn ihr immer synchron antwortet. Ne? Das hört sich richtig nice an, wenn das in be auf beiden Ohren gleichzeitig so ankommt. Richtig cool. Genau, bevor wir tiefer in Neverending Story eintauchen, fände ich es mal ganz interessant zu wissen, wie ähnlich sind denn auch noch generell so eure Buchgeschmäcker und vielleicht auch Vorlieben so auch bei Geschichten generell, wie die so ablaufen und so. Ihr habt das ja schon ein bisschen erzählt, so bei Romcoms und so ist das ähnlich, aber habt ihr da irgendwie so den einen Film, die eine Serie, wo ihr sagt, so, das sind wir beiden auch in a nutshell?
Also ich finde, wenn man so in die Kinderfilmrichtung geht, dann sind wir so eigentlich alle Zwillingsfilme. Also es gibt ja
Ja.
diesen Film mit Lindsay Lohan. The Parent Trap heißt der. Ich weiß gerade gar nicht, wie der auf Deutsch
Ein Zwilling
heißt.
kommt selten
Ein
allein.
Zwilling kommt selten
Ah,
allein, genau. Ja,
ja.
da sind wir total wie die beiden. Oder wir haben eigentlich als Kinder auch ständig alle möglichen Olsen-Twins-Filme gesehen und dann da
Ja.
auch immer so geguckt, so wer ist jetzt wer, auch bei Ein verrückter Tag in New York, weil ich bin auch eher so ordentlich und ich mag mehr so pink und weiß und Nadine ist ein bisschen unordentlicher und mag mehr so düstere Farben und dann konnten wir es da mal so voll wiederfinden. Also das war immer toll und also das ist so bei den Filmen wirklich so meistens so diese Zwillinge tatsächlich, wo wir uns so wiederfinden und bei den Büchern ist es so jetzt, bei Liebesromane zum Beispiel, ist es so, dass wir beide nicht so riesengroße Fans von super viel Spice sind. Also ich bin da noch so, dass ich noch eher noch mehr okay bin mit Spice, als ist Nadine. Aber wenn es jetzt so 15 Seiten am Stück sind, dann bin ich auch raus.
Ja.
Das ist dann nicht ganz so meins. Und deswegen war uns da auch klar, dass die Neverending-Reihe wirklich auch eine Reihe sein soll, die wirklich nur cozy ist und wo auch nicht Spicy-Szenen wirklich so vorkommen.
Ja.
Das hätte auch nicht so zu der Reihe gepasst und
Das
zu den
stimmt, ja.
Geschichten. Und also von daher sind wir da recht ähnlich, dass viele Filme, die wir mögen, auch gerade so diese Romcoms oder auch die Bücher, das sind dann so Wohlfühlbücher, wo es sich so anfühlt wie nach Hause kommen, wo man sich so
Ja.
einkuscheln kann, was ja sich irgendwie liest wie so ein heißer Kakao, wenn man den ganzen Tag draußen war und so. Ja, so gemütlich halt so.
Ja, voll,
Ja.
voll. Eine Anmerkung habe ich, weil ihr könnt das ja gerade nicht sehen, weil die Folge hört. Nadine trägt übrigens gerade einen rosa Pullover und keinen dunkelfarbenen. Weil ich das fand ich noch gerade sehr witzig. Das wollte ich nur kurz
Ja,
darauf
ja.
aufmerksam machen. Nein, Spaß beiseite. Aber ich finde es auch gut, dass ihr da auch auf euer Bauchgefühl, beziehungsweise auf euren Geschmack auch hört und sagt, bloß weil Spice halt gerade wieder komplett im Munde ist und die Leute mal fragen, wie viel Chilischoten hat dein Buch oder
Ja.
so, ne? Dass ihr da trotzdem sagt, ja, es passt einfach nicht. Und das finde ich persönlich auch. Also ich lese ja gerade, wie gesagt, Never Ending Story. Und es wäre halt einfach sehr unrealistisch, wenn ich da jetzt jede
Ja.
zweite Szene in irgendeiner Dunkelkammer hätte oder
Ja.
Abstellkammer oder weiß ich nicht was. Ja, deswegen finde ich das gut, dass ihr doch wirklich so ein bisschen das macht, wo ihr auch wisst, ja, das passt auch zur Geschichte. Und
Genau.
nicht nur nach dem Trend, wenn man es so sagen möchte,
Ja.
geht. Ja, wir haben ja schon ganz, ganz viel angeschnitten, immer zu eurem Buch, was jetzt ja weiter scheint. Aber jetzt gehen wir so mal ein bisschen in die Tiefe rein. In die Royale Forbidden Romance. Ach, ich liebe diese Wörter, das hört sich immer so ganz, ganz toll an. Ja, und es passt ja wirklich perfekt, denn der Dezember naht. Also mein Adventskalender stehen persönlich schon, ja. Und ich habe auch von unseren beiden Eltern schon viel zu viel noch geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wo ich das alles hinstellen soll, ja. Aber ich freue mich sehr auf die Weihnachtsstimmung. Und würdet ihr vielleicht auch sagen, euer Buch Never Ending Story ist so die perfekte cozy Weihnachtsgeschichte?
Ja.
Ja. Ihr müsst das auch begründen. Also jetzt geht nicht nur ein Ja. Ne? Also ihr müsst jetzt schon sagen, ja,
Ja.
weil.
Ja, also wir haben auch unsere Testleserinnen gefragt am Ende des Buches, wie sie das halt so beschreiben würden. Und da war wirklich so am meisten wirklich so die perfekte cozy Weihnachtsgeschichte, so ein Wohlfühlbuch und für die Vorweihnachtszeit.
Ja.
Weil es halt so ist, es spielt nicht direkt im Winter und nicht direkt in der
Ja.
Weihnachtszeit, aber es ist halt so diese Zeit zu Weihnachten und es geht viel um die Vorbereitung vor Weihnachten. Und das Tolle bei Never Ending Story war, dass es waren teilweise Sachen dabei, die gar nicht so sehr geplant waren, die dann aber doch perfekt gepasst haben. Zum Beispiel gibt es Orte, Drehorte, Schlösser, wo dann Weihnachtsmärkte sind.
Oh, echt?
Und dann
Wow.
hast du wirklich, oder Weihnachtsausstellungen, und dann hast du halt wirklich zum Beispiel einen Schuh von Cinderella, der ausgestellt wird, aber halt in Kombination mit Weihnachten und Weihnachtsbaum, der dann alles beleuchtet ist
Schön.
und ein riesengroßes Treppengeländer mit Lichterketten, und es ist wirklich so schön weihnachtlich. Und ich finde gerade die ganzen Schlösser in England, das mit Weihnachten oder auch in Kombination mit Schnee, das ist noch mal eine ganz andere eigene Magie, finde ich.
Ja,
Also
voll.
ja, ich finde so dieses ganze Royale und Reiche, diese alten Gemäuer, das ist noch mal mit so Weihnachtsglanz, sage ich jetzt mal, ist das noch mal eine ganz eigene Magie.
Ja, das
Ja.
stimmt. Das
Und
hast
es ist
Ja, nein, bitte.
es ist so, wir haben halt eben mit den Charakteren halt auch welche, die Weihnachten halt eben lieben und mögen. Und das war auch etwas, was auch für mich sehr, sehr schön und wichtig war zu schreiben, weil ich bin der größte Weihnachtsfan, den es gibt.
Ja,
Stimmt.
Also ich habe, glaube ich, auch mindestens 10 verschiedene Weihnachtspullover. Mein
Toll.
Ziel sind es, 24 Pullover zu haben,
Ja,
damit ich meinen eigenen
verständlich.
Adventskalender habe
Oh.
in meiner Kleidung. Und also wirklich, für mich ist Weihnachten wirklich mehr als nur eine Jahreszeit. Also das ist wirklich ein Lebensgefühl. Und das ist einfach die schönste Zeit, die es gibt. Und dass ich da jetzt wirklich auch einfach dieses Privileg hatte, darüber ein Buch schreiben zu können und in diese Weihnachtszeit eintauchen zu können, weil es teilweise schwierig ist, nur zu schreiben und nicht die ganze Zeit bei der Weihnachtsmusik mitzusingen,
Verständlich.
war das halt wirklich echt schön, da auch wirklich einfach in diese Liebe zu Weihnachten eintauchen zu können, mit Schneeballschlachten und Schlittschuhfahren und Weihnachtskekse
Ja.
backen und Weihnachtsmusik hören und da einfach halt das auch transportieren zu können.
Schön. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich bin auch total in Weihnachtsstimmung. Wir werden jetzt am Wochenende einen Baum kaufen und schmücken. Also ich hätte schon viel früher anfangen können, aber ich hatte mal keine Zeit und war so, ich bin schon so in Weihnachtsstimmung und ich möchte eigentlich schon. Also ich habe auch schon fast alle Weihnachtsgeschenke. Das ist bei mir auch immer ganz extrem. Ich liebe das auch einfach, dann Geschenke zu kaufen. So, ne? Das finde ich
Oh
immer viel
ja.
cooler, wenn
Ja.
Leute das auch so auspacken. Ich bin so, na, na.
Ja,
Genau.
genau.
Deswegen, aber Yvonne, bist du auch so ein großer Weihnachtsfan
Ja.
oder? Ja,
Ja,
okay.
ich habe auch mehrere Weihnachtspullover. Ich habe auch Serienweihnachtspullover.
Echt? Oh,
Ja, hat
cool.
Nadine mir natürlich gefunden.
Natürlich.
Also die besten Weihnachtspullover kommen von Nadine. Ich habe einen Friends-Weihnachtspullover. Ich habe einen Weihnachtspullover von Hallmark. Das ist so ein amerikanischer
Ja.
Weihnachtsfilmsender, so ein bisschen wie Sat.1, wo so diese ganzen Liebesfilme laufen. Und ja, wie gesagt, ich habe mehrere Weihnachtsfilme, die ich wirklich total liebe, die einfach auch Tradition sind. Ob das jetzt Haselnüsse für Aschenbrödel ist oder Liebe braucht keine Ferien. Und das ist einfach so, das ist so ein schönes Gefühl,
Ja.
was Weihnachten einfach gibt. Und das ist einfach, ja, Weihnachten ist so wirklich die schönste Zeit des Jahres.
Ja, das stimmt. Wir hoffen jetzt natürlich, ihr seid jetzt auch schon mal perfekt in die Weihnachtsstimmung reinkommt. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht seid, dann mindestens jetzt nach
Ja.
diesem extremen Weihnachts-Liebestalk. Also, wenn nicht, kann ich es nicht auch nicht verstehen. Also muss ich mich auf jeden Fall mal bei Nadine melden wegen Weihnachtspullover-Empfehlungen. Ja,
Ja.
okay, da weiß ich Bescheid. Denn da habe ich noch sehr gut aufzustocken auf jeden Fall. Wir haben ganz, ganz am Anfang, bevor wir in die Weihnachtsthematik zu doll abgedriftet sind, schon ein bisschen die Tropes angeschnitten. Mögt ihr die vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, beziehungsweise generell die Themen, die die Leute in Neverending Story erwarten, neben dem cozy Weihnachtsfeeling oder Winterfeeling?
Ja, also wir haben zum Beispiel die Tropes One Bed. Das ist ja auch sehr beliebt. Ja, zu Recht. Dann Forbidden Love ist einer meiner absoluten Lieblingstropes ever. Dann Workplace Romance, weil wir halt eben einen Chef haben, der sich in seine Angestellten verliebt und das ist natürlich ein bisschen tricky. Dann Reich versus Arm und Single Parent. Die Claire ist eine junge Mutter. Und generell sehr viel einfach diese Themen, auch Familie, was bedeutet Familie, was sind da für Erwartungen, generell so die Gesellschaft, der Druck, alles, was einem an verschiedenen Charaktere und Rollen halt irgendwie auch an einen herantritt, je nachdem, was man halt eben macht. Und es war sehr spannend, da halt eben diese unterschiedlichen Facetten dementsprechend zu beleuchten, die die Charaktere dann halt auch dementsprechend mitbringen.
Ja, das glaube ich. Aber war es auch ein bisschen herausfordernd, das alles in ein Buch zu packen, was ihr da gerne reinbringen wolltet?
Ich
Denkende
finde,
Gesichter, weil ihr seht das ja gerade nicht, ist aber.
ich finde, also ich finde, bei diesem Buch waren nicht die Themen die schwierigsten, das alles unterzubringen, sondern die Orte. Wir hatten bei diesem Buch hatten wir extremst viele Orte. Also ganz am Anfang, wir machen das halt so, dass wir halt erstmal alle Orte so zusammenstellen, dass wir so einen Überblick bekommen, weil womit können wir sozusagen arbeiten. Und wir hatten wirklich, wenn wir das gemacht hätten, der Roadtrip, der hätte 3 Monate dauern können. Also das war wirklich, das war wahnsinnig viel. Aber auch teilweise alles ein bisschen ähnlich. Schlösser, manche sehen halt auch ein bisschen gleich aus. Und da war es tatsächlich schwierig, einerseits die Sachen unterzubekommen, die Orte, die wir unbedingt dabei haben wollten oder die es auch für die Geschichte brauchte, die dann auch wieder zu den Themen und zu den Charakteren passen. Aber andererseits halt eben auch die Geschichte halt voranzubringen und das alles halt so zusammenzubringen und zu kombinieren und auch trotzdem halt bestimmte wichtige Orte dabei zu haben und auch in der richtigen Reihenfolge, dass das passt von der Route her. Also das war tatsächlich bei dem Buch sehr, sehr kompliziert. Also da, das hat uns wirklich einiges Kopfzerbrechen bereitet, das alles unter einen Hut zu bringen.
Ja, das glaube ich. So wie es für manche vielleicht dann doch eher so die Tropes sind, dass die nicht in den Hintergrund geraten, was bei euch halt wirklich dieses ganze Setting, ne, was halt
Ja.
herausfordernd war. Aber ich meine, wir können uns ja alle bei euch bedanken für den Roadtrip, den ihr uns ja quasi geschenkt habt für die Route, weil man muss sich jetzt selber kaum noch
Ja,
Gedanken machen und man kann einfach dem Buch folgen.
das
Das ist ja
stimmt.
auch super. Und damit wir jetzt noch ein bisschen tieferen Einblick bekommen, teile ich jetzt einmal den Klappentext mit euch beiden natürlich auch, aber ihr kennt ihn sehr wahrscheinlich, aber mit euch natürlich, die hier heute zuhören. Wie immer geht, wenn ich mich verhasple, es sei mir verziehen, man strengt sich immer an und genau dann kriegt man es halt nicht hin. Aber ja, kommen wir mal zum Klappentext von Never Ending Story. Eine royale Forbidden Love trifft auf die Drehorte von Downton Abbey, Jane Austens stolzem Vorurteil und Bridgerton. Wenn man da nicht schon Bock hat, dann weiß ich auch nicht. Aber gut. Kurz vor Weihnachten herrscht auf dem Anwesen der Familie Henderson Hochbetrieb und die junge Bäckerin Claire freut sich schon auf eine kleine Auszeit mit ihrer Tochter. Doch dann lädt der jüngste Sohn der Familie, der attraktive Louis, alle Angestellten zu einem Roadtrip quer durch England und das winterliche London ein. Zu den Drehorten von Downton Abbey, Jane Austens stolzem Vorurteil, Bridgerton und Queen Charlotte. Claire und Louis verstehen sich auf Anhieb gut. zu gut. Zwischen den beiden entsteht schnell mehr, als zwischen einem Chef und seiner Angestellten sein darf. Auch Louis' Familie macht deutlich, dass in der Familie Henderson kein Platz für Claire ist. Doch zwischen romantischen Bällen und Schlittschuhfahrten wird es immer schwieriger, ihre Gefühle füreinander zu ignorieren. So episch wie Mary und Matthew, so verboten wie Kate und Anthony, so romantisch wie Elizabeth und Mr. Darcy. Claire und Louis sind bereit, für ihre Liebe zu kämpfen. Ach, richtig schön, auf jeden Fall. Also, da kriegt man gleich total Lust, das Buch zu lesen. Und wie gesagt, habe ich ja auch schon reingelesen. Und hätte ich Freizeit, wäre ich auch schon längst durch. Das kann ich euch sagen, weil mich das Buch nochmal so viel tiefer auch in meine ganze Weihnachtsstimmung reinholt. Und wie ihr sagt, es ist zwar jetzt auch nicht so krass Weihnachten, aber es verleiht einem trotzdem genau diese Vibes, die ich jetzt brauche. Die ich jetzt brauche im November. Deswegen, ja. Yvonne, bei dir habe ich halt schon auf deinem Account natürlich gestalkt, weil das ist meine Aufgabe, wenn ich die Fragen vorbereite. Du hast zwei ganz, ganz wundervolle Collagen gebastelt, sozusagen Porträts zu den Protas, die ich wirklich on point finde. Finde ich super.
Ich war
direkt verliebt. Wie ihr schon gehört habt, Claire und Louis, wenn ihr mögt, könnt ihr euch gerne abwechseln oder wie auch immer. Zusammen stellt uns die beiden noch trotzdem noch mal ein bisschen näher vor, ein bisschen tiefer, wie ihr auf die beiden gekommen seid, damit wir so ein bisschen über sie quatschen und uns austauschen können.
Also Claire ist die Protagonistin in Neverending Story und bei ihr ist es so, dass sie sehr jung Mutter geworden ist und auch mittlerweile alleinerziehende Mutter ist. Und sie wohnt in London und da London auch nicht gerade eine günstige Stadt ist und das alleine als alleinerziehende Mutter auch nicht ganz so einfach ist, hat sie nicht so super viel Geld. Sie arbeitet bei den Henderson, bei der Familie auf dem Anwesen als Bäckerin und bei ihr ist es so, dass sie eine sehr starke Persönlichkeit ist, im Sinne von, dass sie nicht wirklich Hilfe annehmen kann, weil dadurch, dass sie alleinerziehend ist, macht sie alles für ihre Tochter und ihre Tochter ist immer so die Nummer eins in ihrem Leben.
Ja.
Und dadurch vergisst sie manchmal so ein bisschen sich selber und hat gleichzeitig immer so das Gefühl, sie muss alles auch selber machen.
Mhm.
Also sie kann sozusagen nicht gut Hilfe annehmen, vor allem nicht von eher fremderen Menschen, sondern nur wirklich so den allerengsten Vertrauten, weil ihr dann oft auch suggeriert wird, auch von Kollegen, die gerne ihre Position hätten oder ein bisschen neidisch sind auf ihr Arbeitsverhältnis, dass sie halt einfach nicht gleichzeitig Mutter sein kann und Karriere machen kann. Mhm. Dass das zwei Sachen sind, die nicht zusammengehen und dass sie weniger wert ist als Angestellte, weil sie sozusagen lieber nur Mutter sein soll. Mhm. Und so ein bisschen so dieses veraltete Frauenbild und Rollenbild, was da noch so mitspielt. Und dagegen muss sie die ganze Zeit ankämpfen und deswegen muss sie halt immer stark sein. Und das ist halt etwas, was halt auch eine Rolle spielt im Laufe des Buches, dass sie halt immer ihre Tochter, die Ivy, immer an erster Stelle stellt.
Ja.
Und dann so im Laufe des Buches auch realisiert, okay, ich habe aber halt auch mein eigenes Glück verdient und es ist okay, wenn ich halt auch mein eigenes Glück suche und finde und dafür auch eben kämpfe.
Ja, weil sie ja, weil sie eine Mutter ist, ja trotzdem eine eigene Person ist, ne, ein eigenes Leben hat. Auch wenn es natürlich klar ist, sie hat ein kleines Würmchen, so, sie ist kein Würmchen mehr, ne? Sie kann schon laufen und so. Aber es ist ja trotzdem mal was anderes, weil sie nun mal ja gerade alleinerziehend ist. War das schon immer geplant, dass Claire eine junge oder jüngere Mutter ist, die alleinerziehend ist?
Ja, das hat sich ganz am Anfang ganz schnell ergeben. Das war einfach so. Das war einfach so ein Doppelpack da, dass sie die Mutter ist, die die ganze Zeit gegen diese gesellschaftlichen Normen und Vorurteile, gerade auch auf so einem Anwesen, ankämpfen muss. Und deswegen sie halt viel, viel mehr kämpfen muss, als sie es eigentlich sollte.
Mhm. Ja, ich finde das aber auch sehr schön, weil das kennt man ja tatsächlich fast gar nicht, so aus normalen Romance-Büchern, dass da die Protagonistin oder so ein Kind hat, ist eigentlich fast nie so, obwohl man, wenn man überlegt, viele Bücher spielen in Amerika und in Amerika haben wirklich sehr viele Leute, auch sehr junge Kinder, wenn man es jetzt realistisch betrachtet sehen möchte, finde ich das sehr schön, dass ihr da auch so ein bisschen die Plattform gibt, um zu zeigen, so, ne, wie auch das Leben auch einfach ist, ne, und man halt aber trotzdem diese Entwicklung merkt, so, ne, wie sie auch wieder ein bisschen mehr zu sich selber als Frau und als Person findet, das finde ich sehr, sehr schön. Kommen wir doch auch mal zu ihrem Counterpart, dem guten Louis.
Ja, also das Schöne an Louis ist, dass er halt eben auch mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen hat. Also das ist so ein bisschen gespiegelt, sage ich jetzt mal, wie bei Claire.
Ja.
Aber bei Louis wirkt das Ganze erst positiv und dann im Nachhinein kann man feststellen, okay, eigentlich hat er auch mit seinen Kämpfen zu kämpfen.
Ja.
Weil Louis hat auf dem ersten, sag mal, oberflächlichen Blick, er ist reich, er ist gut aussehend, er ist wohlhabend und ja, hat da eigentlich sozusagen irgendwie alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann. Hat eine große Familie, hat eine gesicherte Zukunft, und muss sich halt eben, wird jetzt sozusagen nicht ständig als Person in Frage gestellt.
Ja.
Aber genau damit hat er halt eben auch sehr viele Probleme, weil damit gehen kommen halt eben auch sehr viele Erwartungen. Es wird sehr viel gefordert. Er ist ständig dem Perfektionismus ausgesetzt, gerade seiner Familie, seiner Social Media Beraterin.
Ja.
Also das ist auch ein Charakter im Buch, dem wir auch sehr schnell ans Herz gewachsen ist, die Isabelle.
Verstehe ich, ja.
Und er ist einfach kontinuierlich unter Beobachtung, kontinuierlich muss er sozusagen sein Image pflegen, weil er halt eben nicht nur sich selber repräsentiert, sondern halt eben auch seine ganze Familie, das ganze Unternehmen, das ganze Erbe. Und da lastet halt einfach sehr viel auf seinen Schultern. Gleichzeitig auch einfach sehr viele Selbstverständlichkeiten, so nach dem Motto, das Klischee, wenn man reich ist und wenn man irgendwie beliebt ist, hat man keine Sorgen, hat man keine Probleme und alles läuft so ungefähr. Und das ist bei ihm halt eben nicht der Fall. Weil er zum Beispiel tut sich sehr schwer damit, einfach auch eine Beziehung zu finden, Partnerin zu finden.
Ja.
Und es fällt ihm halt eben nicht vor die Füße. Und das ist halt eben sehr interessant, weil er einfach sehr viel lernen muss, aus diesen Erwartungen auszubrechen, von seiner Familie auch sich zu behaupten. Und gleichzeitig hat eben auch sozusagen das Leben, was er beigebracht bekommen hat, zu lernen, dass das nicht das einzig Wahre halt eben ist, sondern dass es halt eben auch anders gehen kann, dass man halt Glück nicht bezahlen kann, dass auch das Unperfekte perfekt sein kann. Und das war auch dieser ganz tolle Kontrast zwischen Claire und Louis.
Ja, ich wollte es gerade
Claire
sagen, ja.
ist als Mutter darauf getrimmt, okay, das muss nicht perfekt sein, das kann auch ein bisschen chaotisch sein, ist okay, solange das Kind lacht so ungefähr, dann
Ja.
ist halt die Wand bunt, ist nicht schlimm. Und Louis ist halt eben durch seine Familie und durch seinen Job und alles, was damit zusammenhängt, sehr darauf geprägt, dass halt eben alles immer in Ordnung und in Reihe und Glied läuft.
Ja.
Und da hat man einfach eine sehr schöne Ergänzung.
Ich wollte gerade sagen, also man sagt immer so schön wie Yin und Yang, aber
Ja.
genau das ist es ja auch irgendwie, was die beiden ja dann brauchen auch, auch wenn sie sich natürlich selber weiterentwickeln und keine Beziehung oder Liebe dafür brauchen, ist ja trotzdem nochmal so ein bisschen so ein Wachrütteln oder so ein
Ja.
Schubser in die richtige Richtung, der dann manchmal einfach doch nötig ist, um so aus seiner eigenen Blase rauszukommen, gerade bei Louis ja wahrscheinlich auch, weil er nun mal einfach in einer ganz anderen Bubble lebt, als es nun mal Claire tut. Und würdet ihr sagen, Louis ist auch so ein bisschen so der Mix aus all den royalen Männern, die wir jetzt schon aus Filmen, Büchern, Serien kennen? Ja.
Ja.
Ja, okay. Und er ist auf jeden Fall auch eine Sahneschnitte. Ich meine, das kann man ruhig mal dazu sagen. Das sieht man
Ja.
ja in den Collagen auch. Ist jetzt auch nicht so
Ja.
schlecht, ne? Ich
Ja.
finde, diesem Klischee darf man sich auch ruhig mal bedienen, dass die immer sehr gut aussehen sind. Das ist,
Ja. Ja.
das lesen wir natürlich auch dann sehr gerne. Wir haben es jetzt schon eigentlich fast beantwortet, aber welche Kernaussagen möchtet ihr gerne durch die beiden Figuren an uns Leserinnen und Leser so weitergeben? Was waren so die Messages, die ihr auch generell vielleicht mit dem Buch gerne weitertragen wolltet?
Also Nadine hat es gerade auch schon gesagt, es ist wirklich so einerseits dass unperfekte Momente halt eben auch perfekt sein können und dass es sich auch lohnt, für die Liebe zu kämpfen, weil die beiden
Ja.
müssen halt eben für die Liebe kämpfen, auch gar, also wenn man etwas oder jemanden liebt, dass das dann halt nicht egal sein sollte, aber dass es sich schon lohnt, dafür zu kämpfen, egal was jetzt die Gesellschaft sagt, was jetzt irgendwelche Normen, irgendwelche Erwartungen oder Vorstellungen oder Vorurteile sagen, weil am Ende des Tages halt immer noch zählt, dass man selbst halt glücklich ist,
Ja.
bestenfalls mit dem Menschen an seiner Seite, den man halt eben haben möchte. Und dass es halt das eigene Leben ist, wofür man kämpfen muss und das eigene Glück. Und das ist das, was die beiden halt im Laufe des Buches halt auch lernen. Und bei Claire ist es, wie gesagt, eben auch dieses Hilfe annehmen und auch dieses Erkennen, dass sie eben auch eine eigenständige Persönlichkeit ist, die eine eigene junge Frau, die für ihr eigenes Liebesglück kämpfen darf und die zwar ihre Tochter an erster Stelle stellt, aber die genauso gut sich selbst sozusagen auch auf Nummer 1 stellen darf. Und dass sie auch eine bessere Mutter ist, wenn sie glücklich ist und dass das auch für Ivy gut ist, also für ihre Tochter.
und gut sein kann, weil sie da auch so ein bisschen Vorurteile hat, dass sie halt eben nicht jeden Mann in ihr Leben bringen kann, weil sie damit automatisch den Mann halt eben auch in das Leben ihrer Kinder, ihres Kindes bringt. genau, und wie gesagt, bei Louis ist es halt auch viel dieses Ausbrechen aus diesem Käfig, den diese Erwartungen halt eben mit sich bringen. Und dass sich das halt auch einfach lohnt, aus der Bubble manchmal auszubrechen und das eigene Glück zu finden.
Ja. Und denen auch vor allen Dingen die Familie an ihn stellt. Also häufig haben ja irgendwie auch dann die Eltern gewisse Vorstellungen, wie das Leben der Kinder auszusehen hat oder wie der perfekte, optimale Partner oder Partnerin auszusehen hat. Und da halt irgendwie auch dann zu gucken, hey, was macht mich glücklich, was will ich machen, was ist mein optimales Leben?
Ja. Period. Auf
jeden Fall.
Nee, auf jeden Fall. Also, und das ist ja auch immer generell auch das Schöne so an Weihnachts- oder Wintergeschichten, ne, dass man irgendwie so eine schöne Message noch dahinter hat und so ein bisschen auch so sich selber nochmal so ein bisschen auf sein eigenes Leben gucken kann, so. Weil das kennen wir ja alle irgendwie auch, ne, von anderen Leuten sich beeinflussen lassen, Angst haben, sich nicht selber vertrauen, ne. Das ist ja vollkommen normal und da sehen wir halt einfach, indem wir die beiden ja dann auch begleiten, wie sie ja auch über sich hinauswachsen, aber auch Fehler machen, dass alles vollkommen okay ist. Am Ende wird schon irgendwie wieder alles gut, so, ne? Und deswegen, ja, habt ihr sehr, sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall.
Danke.
Wir gehen ja jetzt noch ein bisschen tiefer in die Serienwelt hinein. Ob ihr Serienjunkies seid, muss ich euch ja jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich nicht mehr fragen. Das ist ja jetzt, glaube ich, schon sehr gut rausgekommen. Aber in Neverending Story begleiten wir ja vor allem, sag ich mal, Downton Abbey, Bridgerton, wenn man zusammenfasst, mit Stolz und Vorurteil. Mich würde interessieren, warum habt ihr euch gerade für diese drei Serien, beziehungsweise den Film, entschieden? Gibt es da ganz spezielle Gründe, warum es die unbedingt sein mussten und die unbedingt rein mussten? Hattet ihr das schon so, weiß ich nicht, Schnick, Schnack, Schnuck im Zug gespielt, das muss unbedingt rein und hat irgendwer verloren oder wie war das?
Also es war so, dass wir bei der Neverending-Reihe haben wir das ziemlich schnell von Anfang an festgelegt, dass es sehr viele Bände werden mit sehr vielen Geschichten und Drehorten und Serien und Filmen. Und es war gleichzeitig wichtig bei jedem Band, dass die so in etwa zusammenpassen. Also, dass wir jetzt nicht zum Beispiel sagen, Band 2 ist jetzt Downton Abbey und Game of Thrones oder so, sondern es muss halt vom Vibe her zusammenpassen und es muss vor allem halt natürlich auch von den Orten her zusammenpassen und dass es halt so eine Tour sein könnte. Und bei Neverending Story war es so, dass wir von Anfang an wussten, okay, Band 2, das muss ein Weihnachtsbuch werden und das soll in England spielen und dann war halt so die Filmtourismus Nummer 1, was uns da so eingefallen ist, ist Downton Abbey mit Highclere Castle, weil man da halt eben auch wirklich hinfahren kann, da kann man auch übernachten, da gibt es Weihnachtsbälle und da haben wir wirklich gesagt, okay, es muss Highclere Castle sein, es muss Downton Abbey sein, weil wir das auch beide extremst lieben, die Serie. Und dann haben wir halt überlegt, dann ging so das Spiel los, okay, welche Serien gibt es alle noch, die bestenfalls ein bisschen ähnlich sind, die halt auch in England gedreht worden sind. Und dann gab es halt natürlich erstmal eine sehr lange Liste. Und dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass sowohl Stolz und Vorurteil als auch Bridgerton und Queen Charlotte teilweise den gleichen Drehort hatten wie Downton Abbey. Also dass es Orte gibt, wo mehrere dieser Serien und Filme gedreht worden sind, die für beides gleichzeitig benutzt worden sind.
Ja.
Und ja, dann war halt auch damit klar, okay, dann ist es Bridgerton und Stolz und Vorurteil.
Ja, das ist richtig cool, weil ich wusste das selber auch nicht. Und als ich das dann jetzt dann gelesen habe im Buch, war ich so, da muss ich wohl nochmal irgendwie mir YouTube-Szenen angucken oder nochmal reinschauen, weil ich das so krass finde. Weil natürlich ist das so, man kennt es auch, aber es sind dann immer nur so kleine Details, auf die man achten muss, woran man es ja dann erkennt. Das ist ja super spannend.
Ja, genau, ja.
Und also,
genau, und die vierte Serie, die da immer auch wieder aufgetaucht ist, ist The Crown. Also es ist wirklich oft so, dass gerade so die vielen Schlösser in England, dass da viel, ich sag mal, wiederverwertet wird. Ja. Dass es dann wirklich heißt, okay, dieses Schloss, da wurde jetzt Downton Abbey gedreht, die Folge, und dann The Crown und dann noch ein bisschen Stolz und Vorurteil und irgendwie ein bisschen das auch nochmal aufgetaucht. Und es ist so halt so, dass sich all diese Serien, Filme, die halt eben so royale Vibes haben, dass die alle so an den ähnlichen oder gleichen Orten tatsächlich spielen.
Ja.
Das ist halt echt... ja, das ist echt cool.
Und für euch natürlich ein Jackpot, ne? Weil das, also besser hätte es ja eigentlich auch nicht laufen können.
Ja.
Und auch im Band 1, natürlich, gibt es ja auch ein paar Schauplätze, die wir besuchen. Diesmal ein bisschen anders als im Band 2, denn da geht es zu Dawson's Creek, One Tree Hill, Safe Haven und Dirty Dancing. Auch eine sehr schöne Mischung auf jeden Fall. Kann man denn Band 1 und 2 unabhängig voneinander lesen oder gibt es auch Verbindungen zwischen euren bisherigen zwei Bänden?
Nein, also die sind komplett unabhängig voneinander lesbar. Das war uns auch sehr wichtig, weil wir auch wissen, dass gerade wenn man jetzt auch irgendwie von den Serien oder Filmen ausgeht, weil im Grunde das vereint ja alle, dass sie cozy Wohlfühlbücher sind. Aber teilweise auch Serien- und Filmgeschmäcker sind ja sehr unterschiedlich und uns war da wichtig, dass das wirklich komplett eigenständige Bände sind. Wenn man sagt, okay, ich bin Fan von historischen Serien, dann kann man halt auch wirklich nur Band 2 lesen oder was auch immer danach für Folgebände kommen, wo man dann halt eben dementsprechend sich das Ganze aussuchen kann, welchen Band man halt eben lesen möchte. Und das fanden wir halt eben sehr schön. Natürlich verstecken wir hier und da ein paar Easter Eggs für die Leserinnen, die alle Bände lesen. Und das ist dann sehr spaßig. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass es halt komplett unabhängig voneinander ist. Es ist praktischerweise wirklich jedes Mal wie ein eigenes Universum mit komplett neuen Charakteren, Orten, die die anderen Charaktere auch nicht kennen. Und da ist wirklich, das ist sehr, sehr spannend, da jedes Mal wieder von vorne anfangen zu können.
Aber auch sehr cool auf jeden Fall, weil ihr habt ja schon angeteasert, ihr habt ja mehr in der Planung. Gibt es denn da schon
Ja.
konkretere Dinge, die ihr teilen möchtet, dürft, könnt?
Sollen wir sagen? Okay, also bisher geplant, aktuell sind 10 Bände. Und es sind auch schon alle Cover und Titel fertig.
Plus alle Serien, Route und Orte.
Ja. Wie eine
Aber
komplette PowerPoint-Präsentation.
okay, also Chapeau, also das finde ich ja mega, eine PowerPoint-Präsentation, das ist ja super. Also da, oh, okay, ja, redet weiter erstmal.
Ja, wir haben halt ganz am Anfang, also es war ganz am Anfang ursprünglich wirklich nur so als Einzelband geplant. Wir machen Never Ending Love und gucken auch erstmal, wie das so läuft mit dem Zusammenschreiben und generell so diese Filmtourismus-Idee, wie das so ist. Aber wir haben ganz schnell gemerkt, okay, das geht so nicht. Wir können nicht nur ein Band schreiben. Es gibt so viele tolle Drehorte von Serien und Filmen und auch generell Filmtourismus haben wir auch ganz schnell gelernt, weil zum Beispiel bei Band 1, wo Dirty Dancing vorkommt, wir wussten nicht, dass es ein Dirty Dancing Festival gibt. Und auch in Band 2, wir wussten auch vorher nicht, dass es ein Jane Austen Festival gibt in Bath in England. Und es gibt wirklich, was Filmtourismus angeht, gibt es wirklich sehr, sehr viele auch Veranstaltungen und Statuen und wirklich auch viel in dem Bereich, was spannend ist für Geschichten. Und wir haben wirklich von Anfang an gemerkt, okay, das kann nicht bei einem Einzelband bleiben, das müssen mehr Bände werden. Und wir haben so viele Lieblingsserien, wo wir auch die Orte mögen oder wo wir die Orte gerne erkunden möchten mit den Geschichten, die wir schreiben und generell auch so viele Geschichten, die wir zusammen schreiben möchten. Und ja, dann haben wir halt so ein bisschen recherchiert über Orte und Serien und Filme und so ein bisschen kombiniert, was passt so zusammen und haben dann relativ schnell auch die Geschichten dazu gefunden. Das war dann irgendwie so passend da und die Charaktere und auch die Titel und dann hat sich Nadine an die Cover gesetzt und wir hatten so dieses Konzept von den Covern, was wir dann auch beibehalten mit jedem Band. Und dann hatten wir 10 Bände.
Das ist so crazy, aber auch mega cool. Also, ich find das echt nice. Also, ich glaube, solange es kein Buch über GZSZ geben wird, bin ich auf jeden Fall am Start.
Ja,
Oder.
wir haben tatsächlich überlegt, ob wir halt auch Deutschland reinbringen, weil es halt eben auch viele deutsche Drehorte
Stimmt.
gibt, auch jetzt mit Tribute von Panem in Berlin und
Ja.
so. Aber wir haben dann doch gedacht, okay, deutsche Drehorte ist uns irgendwie zu nah dran, weil
Verständlich,
Filmtourismus
ja.
verbindet halt auch wirklich so dieses Fernweh und dieses Reisen und wirklich so dieses Urlaub. Und es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt Urlaub in England mache oder in
Ja,
Berlin. Und
auf
deswegen
jeden
haben wir
Fall.
wirklich von vornherein gesagt, okay, wir machen keine deutschen Drehorte, es spielen wirklich alle Drehorte im Ausland oder in
Ja,
Europa oder so
aber
mit.
sehr cool. Ihr seid ja wirklich dann auch Reiseexperten, ne? Und Filmtourismus-Experten. Also, wenn ihr da mal irgendwelche Fragen habt, dann wisst ihr ja, wer hier die Profis sind, ne? Das ist ja wirklich super. Und übrigens kein Shade an Leute, die GZSZ mögen, ne? Ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Ich wollte noch mal. Es ist spät Abend, man merkt es immer. Ich wollte gerne noch mal ein bisschen tiefer in eure ganze Planung von den zwei Büchern, der Reihe, wie auch immer, kommen. Wie intensiv das war, diese ganze Vorbereitung und Recherche für auch für das Schreiben dann dieser Idee und welche Herausforderungen euch vielleicht auch überrascht haben, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt, auf dem ganzen Weg und eurer Reise.
Also da vielleicht kurz zum Rechercheaufwand oder generell Recherche. Mein Fantasy-Roman war einfacher als jetzt die Neverending-Reihe.
Oh, krass,
Ja,
okay.
das muss man wirklich sagen. Also einmal wollte ich noch ergänzen, für mich ist auch das Tolle, dass wir wirklich sagen können, die Neverending-Reihe hat halt wirklich Hand und Fuß, sag ich jetzt mal, weil wir halt eben nicht nur, sag ich mal, einfach random irgendwie unsere Lieblingsserie nehmen und daraus machen wir Bücher. Sondern wir gucken halt auch wirklich ganz genau, okay, was macht am meisten Sinn?
Ja.
Wo sind die Orte am schönsten? Wo passt das Setting auch am besten? Wo können wir die schönsten Geschichten erzählen? Sodass wir dann teilweise auch wirklich Serien oder Filme nicht aufnehmen, sage ich jetzt mal, in diesem ganzen Prozess, die wir zwar noch lieben, wo wir einfach sagen, gut, okay, da eignet sich das halt einfach nicht so gut und dafür
Ja.
dann wiederum andere Serien entdecken, die dann halt eben besser funktionieren. Und damit können wir dann halt eben die Geschichte erzählen, die wir halt erzählen wollen.
Ja.
Und das hat halt wirklich so, das ist wirklich immer wie so ein Kreis, der sich schließt. Und das ist sehr schön, das so zu sehen, dass das tatsächlich funktioniert. Was war jetzt noch die Frage?
der Recherche.
Ach so, ja, genau. ja, also uns ist da wirklich sehr wichtig, dass wir realitätsnah schreiben. Gerade bei so einem Filmtourismus, wo man auch sehr viel dementsprechend online dann auch hat an Angeboten, an tatsächlichen Touren, also gerade halt eben auch in England, ganze Städte wirklich haben ihre ganze Existenz, bauen die auf diesen
Ja.
Filmtourismus, diesen Reisen und Touren, die sie anbieten. Und deswegen war uns da einfach so eine realitätsnahe Darstellung sehr wichtig. Das heißt, wir legen vorher wirklich eine Route an in Google Maps, wo wir die verschiedenen Orte alle anlegen. Dann gucken wir, gut, okay, wie kann man da am besten jetzt reisen? Die unterschiedlichen Tage, wie viele Orte an einem Tag, die unterschiedlichen Entfernungen. Dann recherchieren wir das, wie fahren die, womit fahren die, wie lange fahren die, wie ist die
Ja.
Umgebung, also Google Map, Google Earth, TikTok-Videos, YouTube-Videos. Mit allem Möglichen, was wir irgendwie an Ressourcen haben online, wird recherchiert, um so viele Eindrücke wie möglich zu sammeln, visuell und auch auditiv.
Ja.
Weil wir nun mal nicht den Luxus und das Geld und die Zeit haben, jeden einzelnen Ort zu besuchen.
Klar.
Wäre zwar sehr nice, ist aber halt nicht möglich. Und dann wird halt wirklich ganz genau geguckt, okay, jedes einzelne Gebäude, jede einzelne, alles, was besichtigt wird, wie sind die Öffnungszeiten, wie sind generell die ganzen Sachen, was gibt es vor Ort. Und das wird wirklich dann dementsprechend intensiv recherchiert und anhand dessen kann man dann gucken, gut, okay, was für Plot ist da möglich, wie können die Charaktere damit interagieren, wie können wir das, was wir erzählen wollen, da halt eben alles unterbringen und einbauen. Und
Ja.
dann ergeben sich auch teilweise halt eben ganz neue Sachen, wie zum Beispiel jetzt mit den Weihnachtsmärkten, was wir auch gar nicht gewusst hatten,
Das stimmt,
bei den
ja.
verschiedenen Schlössern in Downton Abbey. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, also das ist natürlich absolut perfekt. Ja.
Verständlich, ne? Also das hatte ich
Ja.
wieder sehr gut in die Karten gespielt, wenn man das so sagen kann. Und falls ihr euch denkt, muss ich die ganzen Serien gesehen haben, um die Bücher zu lesen, kann ich, glaube ich, für euch beide Nein sagen. Also ihr werdet da jetzt keine krassen Insider die ganze Zeit lesen, wo man sich denkt, ich verstehe das nicht. Also so ist es auf jeden Fall nicht. Aber man kriegt auf jeden Fall sehr viel Lust auf Serien gucken, was wiederum auch echt gut ist, aber so viele Serien halt, ne? Das ist immer, die
Ja,
haben ja auch nicht
ja.
gerade wenig Staffeln, ne? Oder auch wenig
Ja.
Filme, wie auch immer. Aber ich bin wirklich sehr begeistert, wie ihr das da auch einfach alles dann in ein Buch quetscht oder dann in mehrere, weil es einfach so viel Aufwand ist und da auch nicht die Orientierung zu verlieren, ne? Das ist wirklich krass. Also, ihr könnt euch da ruhig mal selber auf die Schulter klopfen. Das ist schon wirklich richtig
Dankeschön.
cool. Und apropos Schreiben, das ist ja so eine Frage, die brennt mir natürlich ganz extrem unter den Nägeln. Wie habt ihr denn beide zusammen ein Buch geschrieben? Also, wie kann man sich das bei euch denn vorstellen? Wie lief das ab? Kapitelweise oder generell zusammen? Saßt ihr zusammen? Das interessiert mich wirklich brennend.
Also das hat jetzt so, das gemeinsame Schreiben hat sehr, sehr viel Vorbereitung erfordert,
Ja.
weil wir erstmal so, ich sag mal, unsere Stimme finden mussten. Also wir haben von vornherein überlegt, dass wir das gerne möglichst oft so machen wollen, dass wir kapitelweise uns abwechseln und dass jede Person eine Perspektive schreibt. Und dafür mussten wir aber erstmal herausfinden, wer schreibt welche Perspektive.
Ja.
Das heißt, wir haben relativ viel Zeit damit verbracht, am Anfang, nachdem wir gemeinsam die Charaktere ausgearbeitet haben, jeder halt mal so Probekapitel zu schreiben und die dann gegenzulesen und zu sagen, okay, wie ist mein Empfinden? Finde ich das so passend, auch sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen? Und dann das Ganze nochmal zu tauschen und nochmal jeweils in einer anderen Perspektive zu schreiben und dann zu vergleichen, okay, welche Person kriegt welche Perspektive, wo fühlt man sich am wohlsten, was kann man am besten schreiben, was passt am besten zum Schreibstil, wo macht das auch Klick, sage ich jetzt mal. Und dass wir so halt eben entschieden haben, wer welche Perspektive bekommt sozusagen, dass es halt am besten passt. Und bei Band 1 haben wir es dann tatsächlich immer so gemacht, dass halt jede von uns eine Perspektive geschrieben hat. Und wir haben uns allgemein während des kompletten Schreibprozesses, also generell die ganze Reihe, ist wahnsinnig viel von Absprachen geprägt. Es vergeht wirklich kein Tag, wo wir nicht über die Reihe reden, weil wir wirklich ganz, ganz genau immer absprechen müssen, wenn sich etwas am Plot verändert. Wenn man jetzt noch irgendwie was dazu schreibt, irgendwelche Details, weil alles, was Nadine in ihren Kapiteln schreibt, muss ich halt in meinen Kapiteln aufgreifen oder darauf aufbauen und genauso halt eben auch umgekehrt. Da war aber gerade in Band 1 dann auch das Tolle, dadurch, dass wir halt so Zwillinge sind und so dieses Vertrauen haben und so ähnlich denken, dass dann teilweise Nadine etwas weitergeschrieben hat und mir das dann erst am nächsten Tag dann erzählt hat und ich dann gesagt habe, okay, das, was ich jetzt hier in meinem Kapitel geschrieben habe, baut darauf auf, was du geschrieben hast, ohne dass ich wusste, dass du das geschrieben hast, weil ich halt die gleiche Idee im Kopf hatte. Also das ist wirklich der Wahnsinn, dass das manchmal passiert ist. Und ja, so haben wir uns halt Stück für Stück sozusagen am Plot halt lang entangelt. Und dann bei Band 2 haben wir relativ früh gemerkt, dass das nicht so passt mit den, mit den Perspektiven, weil ich das nicht so gut schreiben konnte. Also Nadine kann zum Beispiel total gut so Metaphern schreiben. Und sie liebt auch so diese ganzen alten spanischen Telenovelas und so. Und ist da auch wirklich, die ist da auch vom Schreibstil her halt so perfekt dafür. Und dann haben wir wirklich schnell gemerkt, okay, meins, das klingt irgendwie nicht so richtig, das passt noch nicht so, das ist es nicht. Und Nadines klingt super. Und dann haben wir entschieden, okay, bei Band 2 schreibt Nadine das Buch komplett. Und danach setze ich sozusagen meinen Stempel drauf. Das heißt, ich bin danach das komplette Manuskript durchgegangen, habe Sachen gestrichen, habe Sachen ergänzt, dazugeschrieben, umgeschrieben. Sodass das dann halt insgesamt halt so ein Werk wurde. Und dann bei Band 3, jetzt wo wir jetzt gerade dran schreiben, ist es halt auch wieder so, dass wir jeder eine Perspektive haben, wo wir halt auch erstmal gucken mussten, wer schreibt welche Perspektive. Wir schreiben verschiedene Szenen, probieren aus und gucken, was passt am besten für uns und für die Geschichte. Und dann muss man halt auch gucken, so vom Tempo her, dass wir halt auch bestenfalls möglichst gleich schnell schreiben, damit wir halt eben die ganze Zeit so aufeinander aufbauen können. Da muss man halt ziemlich gucken, dass das halt zusammenpasst dann auch.
Ja, das ist aber auch schon erstmal eine Umstellung auf jeden Fall, ne? Also, und auch eine ganz andere Herausforderung aber auch. Aber ihr habt sie ja gut gemeistert, beziehungsweise habt ihr euch auch immer gut angepasst, je nachdem, wie es auch gerade sich auch gut angeführt hat für das jeweilige Buch. Das ist ja auch für euch auch besser, wenn ihr euch da nicht in ein Muster reinzwängt und sagt, wir müssen das jetzt aber immer so schreiben, weil wenn wir das jetzt anders machen, dann passt das vielleicht irgendwie nicht, wenn ihr da so ein bisschen auf eure innere Stimme hört. Es ist also schon so eine Sache, die, was heißt ein Problem war, aber schon so wieder eine Herausforderung, die ja man, die man nicht unbedingt hat, wenn man alleine schreibt. Gab es da noch irgendwelche anderen Sachen, wo ihr nicht mit gerechnet habt, die ein bisschen schwieriger waren vielleicht auch während des ganzen Prozesses?
Also für mich war noch die größte Umstellung, was Reales zu schreiben, sage ich jetzt mal. Also ich habe davor halt eben immer Fantasy geschrieben und auch die New-Edit-Romane, die ich davor geschrieben habe, waren halt eher so, ja gut, okay, ich denke mir halt eine Kleinstadt aus und dann schreibe ich das, habe meine fiktiven Orte. Aber ich habe weniger an real existierenden Orten geschrieben und dann halt eben anhand dessen wirklich das Ganze halt geschrieben. Und das hat Yvonne häufiger schon gemacht und die war da auch von vornherein halt schon ganz andere Experte drin. Und für mich war das immer noch sehr einfach neu zu sagen, als Beispiel jetzt mal das Gebäude ist irgendwie braun und dann schreibe ich, dass das Gebäude braun ist und ich kann nicht spontan irgendwie sagen, keine Ahnung, das Gebäude glänzt irgendwie in der Sonne lila oder so. Also, und das ist was, das musste ich wirklich erst noch lernen, dann trotzdem zu sagen, hey, nein, ich kann trotzdem das Ganze schön beschreiben, auch dann, wenn ich etwas beschreibe, was halt wirklich so existiert und mich an diese Vorgabe, sag ich jetzt mal, halten, und kann aber trotzdem mich da halt eben dementsprechend halt entfalten und halt diese ganzen Details halt einfach finden. Aber das war für mich tatsächlich die größte Schwierigkeit und die größte Umstellung, da halt trotzdem diese kreative Stimme bei dir zu behalten.
Ja, weil es immer eine andere Art kreative Stimme ist, wie wenn du halt in einem anderen Genre einfach schreibst. Ne?
Genau, das war aber dann gleich wieder auch wieder so das, wo wir uns so ergänzen oder so gegenseitig helfen konnten, weil ich habe davor den ersten Band einer Hollywood-Trilogie geschrieben. Das heißt, ich hatte wirklich schon so 100.000 Wörter, wo ich so durch Los Angeles gewandert bin. Und ich habe da halt gemerkt, dass mir das halt auch sehr, sehr viel Spaß macht, neben der Fantasy und den ausgedachten Orten halt eben auch reale Orte zu haben, gerade auch sowas wie Cafés oder Restaurants und dann so die Menükarte anzugucken und so zu gucken, was gibt's da so und was passt da so. Und das hat mir viel Spaß gemacht, aber ich hatte dadurch halt, wie gesagt, diese Übung schon und die hatte halt Nadine noch gar nicht. Für sie war das halt komplett neue, reale Orte zu beschreiben. Und da habe ich dann halt auch geguckt, okay, wie kann ich Nadine jetzt am besten helfen? Wie kann ich ihr das so vermitteln und sozusagen diesen Übergang von diesen verschiedenen Arten zu schreiben, von fantastisch und ausgedacht zu, hier ist jetzt real und du kannst nicht einfach sagen, es geht nach links, weil da geht es nur nach rechts, sozusagen. Dass man da halt so diese Balance halt findet und das hat halt dann im Laufe von Never Ending Love ist es halt viel, viel besser geworden. Dass Nadine dann halt so das Buch nutzen konnte, um halt so diese reale Beschreibungen zu üben und da so reinzufinden in dieses Mindset, wie das ist, wenn man halt eben immer Google Maps offen hat und reale Orte sozusagen. Und jetzt, klappt das halt super.
Ja, aber ist doch echt cool, weil so hat Nadine, glaube ich, sehr, sehr viel mitgenommen, auch für ihr so, weiß ich nicht, Schreibgehen, das weiterzuentwickeln vielleicht auch, ne? Ja. Auch wenn es eine Herausforderung war. Das gehört ja auch irgendwie mit dazu, so also ein bisschen immer mit jedem Buch, was man schreibt, zu wachsen, so, ne? Und das ist ja wiederum cool, dass ihr euch hier gegenseitig hattet, um aneinander so zu begleiten, sage ich mal. Wenn wir noch mal ein bisschen zurück zu eurer Story kommen, würde mich ja brennend interessieren, habt ihr selber Lieblingsszenen im Buch, die ihr entweder sehr gerne geschrieben habt oder sehr gerne auch mal alleine als reale Person nacherleben würdet? Erzählt gern mal.
Ja, also ich weiß auch nicht warum, bei mir kommt immer sofort eine Szene da dann halt in den Sinn. Ich bezeichne sie mal als die Schneeball-Szene. Man könnte sie auch ein bisschen als Meet-Cute bezeichnen. Es ist zwar nicht das erste Aufeinandertreffen unserer Charaktere, aber es ist so der Schlüsselmoment, wo spätestens ab da ich selbst auch, also ich eigentlich schon gedanklich natürlich vorher schon als Autorin, aber spätestens ab da waren auch wirklich die meisten Leserinnen so, okay, I ship it. So, das war wirklich so der Moment und ich liebe das einfach, es ist so süß und es ist so romantisch und cute und toll und ich liebe diese Szene mit all meinem Dasein, weil ich es liebe, einfach auch diese romantischen Szenen zu schreiben, die sich, tatsächlich war das auch eine Szene, die sich während des Schreibens entwickelt hat. Also wir hatten nur das Grundgerüst geplant, aber die tatsächliche Handlung, da haben sich die Charaktere verselbstständigt, wie man so schön sagt als Autorin.
Ja.
Und dann ist halt eben die Szene halt daraus entstanden und es war halt absolut perfekt passend. Und das ist das so meine Lieblingsszene, ja.
Ah, schön, ja.
Ich sage jetzt mal zwei Szenen.
Ist in Ordnung.
Und zwar ist es einmal die Szene, wo Louis und Claire übernachten in einer Hütte im Winter und dann feststellen, dass sie beide gebucht worden sind auf eine Hütte, wo es nur ein Bett gibt.
Doof.
Und das ist halt so ein Trope, den liebe ich abgöttisch in allen Filmen und Serien. Also wirklich immer, wenn irgendwo ein Auto liegen bleibt, dann weiß ich immer, sie gehen jetzt in eine Hütte und dann habe ich schon so eine Vorfreude, weil ich weiß, jetzt wird die Person an der Rezeption sagen, wir haben leider nur noch ein Bett. Schade. Und ich liebe das wirklich, weil das halt wirklich, das ist so schön dann halt zu sehen, wie dann halt zwei Charaktere sozusagen gezwungenermaßen halt mehr Nähe und Zeit miteinander verbringen müssen auf engerem Raum und wie dann so die Spannung sich entwickelt und sie dann so damit umgehen müssen. Und das war bei Louis und Claire einfach wunderschön, wie das sich entwickelt hat zwischen den beiden. Und die zweite Szene ist, wo es schneit, zum allerersten Mal im Buch.
Oh ja.
Weil das so die Szene ist, wo so die Henderson-Familie wirklich morgens früh aufsteht, am Fenster ist und den Schneefall sieht. Und dass ein Moment ist, wo das ganze Buch über sehr viel darum geht, wie so diese Außenwirkung ist und diese Repräsentation der Familie und der Marke Henderson wirklich. Und in diesem Moment waren aber diese Geschwister nicht irgendwelche Hendersons, sondern wirklich einfach nur Geschwister, die den ersten Schneefall sehen und sich freuen und Weihnachtslieder anstimmen. Und das war wirklich, das war so süß und so schön. Also ja, die Szene mochte ich auch wahnsinnig gerne.
Ja, verständlich. Das ist aber auch sehr schön. Ich würde mich auch freuen, wenn es jetzt schneien wird. Also ja, nicht als Autofahrer. Autofahren, da freut man sich immer nicht so. Aber ja, so an sich.
Wenn man drin ist mit einem guten Buch und einem heißen Kakao und einer kuscheligen Decke, dann ja.
Dann ja. Das stimmt. Aber es gibt so einige Szenen, die wirklich sehr, sehr schön sind in dem Buch bisher. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so einfach, da sich für eine zu entscheiden oder für zwei. Ja. Wir kommen jetzt ja schon ganz, ganz langsam oder eigentlich schon fast zum Ende. Und so fast abschließend, für wen würdet ihr denn euer Buch empfehlen, wenn ihr so ganz pauschal jetzt, ihr seid eine Thalia-Mitarbeiterin und jemand fragt, ja, für wen ist denn das, ist, ne, für wen kann ich denn das Buch kaufen? So, wen würdet ihr da so als, weiß ich nicht, Person nennen, der das Buch gefallen könnte?
Ich finde, jemand, der eigentlich Lust hat auf einen Weihnachtsfilm, aber lieber ein Buch lesen will.
Oh, das passt, es stimmt.
Perfekt.
Ja, also ich glaube. Wollen wir jetzt noch was ergänzen?
Perfekt.
Ja, also ich glaube nämlich auch, weil das stimmt. Das passt eigentlich super. Und wenn ihr vielleicht eventuell auch sagt, ja, ich bin nicht so eine schnelle Leserin oder so, da ist das Buch auch, finde ich, super geeignet. Ja. Man es wirklich sehr gut lesen kann, das auch eine angenehme Kapitellänge ist, finde ich auch immer sehr wichtig so. Ne? Und da kann man nochmal abends sagen, ja, okay, dann setze ich mich kurz hin, lese mal ein, zwei Kapitel, morgen lese ich wieder ein, zwei Kapitel so und sich so ein bisschen dann langsam in die Stimmung zu bringen. Das ist, glaube ich, dann auch richtig gut für jeden Fall.
Genau, das ist auch etwas, was uns sehr, also das ist auch etwas, was wir so von vornherein festgelegt haben, was uns auch wichtig war, dass die Neverending-Reihe wirklich so Bücher sind, weil die Bücher auch so in einer schwierigen Zeit entstanden sind, wo wir auch gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt was Leichtes und Lockeres, aber halt eben auch etwas Kürzeres. Also das, weil ich kenne das von mir selber, wenn ich ein Buch habe, was 700 Seiten lang ist, dann bin ich mittlerweile eher so, ich überlege zweimal, ob ich das jetzt wirklich anfange zu lesen, weil es halt schon ziemlich viel ist. Und auch im Gegensatz zu unseren anderen Büchern, sowohl Fantasy als auch New Adult, wollten wir jetzt mit der Neverending-Reihe wirklich Bücher haben, die eher ein bisschen kürzer sind, die wirklich so alle so um die Pi mal Daumen 250 Seiten lang sind, wo man wirklich sagen kann, ich lese mich jetzt, ich setze mich jetzt an einem Wochenende hin und theoretisch könnte ich jetzt an einem Wochenende das Buch
das
durchlesen.
Stimmt,
oder ich könnte das jetzt gut irgendwie im Wartezimmer lesen oder wenn ich auf den Bus warte oder so. Also
in der Straßenbahn
immer. Genau, in der Straßenbahn. Das ist wirklich so ein richtig schönes Buch ist, was nicht triggert. Es gibt vorne auch bei der Vending Story keine Triggerwarnung, weil es nicht so Traumata gibt oder schwere traumatische Themen, die vorkommen, sondern es ist wirklich einfach ein Buch zum Unterhalten, zum Abtauchen, zum Einkuscheln und was halt wirklich, wie gesagt, auch nicht so ewig lang ist.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich echt schön. Und das braucht man auch mal so, ne? Dass man einfach sich mal ein bisschen mehr zurücklehnen kann. Ich finde es super, wenn auch wichtige und ernste Themen immer in Büchern angesprochen werden, aber es ist genauso schön, einfach mal so ein bisschen sich einlullen vielleicht zu lassen.
Genau, so eine Balance, ja.
Genau. Was mich halt jetzt noch am Ende sehr interessieren würde, und die Frage muss halt leider sein, Neverending Story basiert sehr viel auf Film und Serien, wir bereisen sehr viele Orte. Und wenn ihr dieses Buch eventuell in Film- und Serienfiguren beschreiben müsstet, die genau diesen Vibe haben, wie euer Buch, welche Figuren würdet ihr da droppen?
Ich hatte gerade eine Idee.
Aha.
Okay.
Also es gibt den Charakter von Claire und Claire hat einen besten Freund namens Milo.
Mhm, ja.
Und dieser Milo ist halt ein kleiner Charmeur. Ja, und der Milo ist als Seriencharakter Julio Olmedo von Grand Hotel, einer spanischen Telenovela.
Sagt mir leider gar nichts.
Ja, das war zu erwarten, aber das ist okay.
Okay, aber das heißt ja nichts, das werde ich für immer nachschlagen.
Ja.
Ja, ich finde, Claire hat so ein bisschen Vibes von so einer erwachseneren Version von Sybil Crawley von Downton Abbey. Mhm. weil sie halt eben auch sehr kämpferisch ist, sehr gegen Vorurteile ist und gegen Rollenbilder und sehr für sich einsteht und einstehen muss. Und ich finde, davon hat sie ein bisschen was.
Ja, okay. Und bei Luis vielleicht? Habt ihr da irgendwen auf dem Schirm? Oder sagt ihr einfach, wir nehmen einmal alle männlichen royalen Erben rein, die irgendwelche Familienprobleme haben und mixen die zusammen?
Ich finde tatsächlich, das mit dem Mix ist sehr passend.
Okay. Ja, finde ich tatsächlich auch irgendwie. Mhm. Ja, würde ich jetzt auch sagen.
Dann lassen wir das so, das ist doch super. Und bevor ich euch nochmal auf den heißen Stuhl bringe, habt ihr denn noch irgendeinen ultimativen Film- oder Serientipp, jetzt unabhängig von denen, die wir jetzt alle schon genannt haben, der vielleicht auch ganz frisch ist oder ihr selber neu entdeckt habt oder zu unbekannt und mehr Leute müssen das sehen?
Naja, also bei zu unbekannt sind wir dann wieder bei Grand Hotel, meiner lieblingsspanischen Telenovela, die auch gerne als das spanische Downton Abbey bezeichnet wird.
Oh, okay.
Weil sie nämlich in einem Hotel spielt mit Angestellten und der reichen Familie, also und dann aber noch ein Kriminalfall und verbotene Liebe zwischen dem Kellner und der Erbin des Hotels. Mhm. Also es spielt halt genau in die Karten.
Ja.
Und als neu entdeckte Serie One Piece. Tatsächlich dieses Jahr habe ich für mich entdeckt. Und also All-Time-Favorite-Klassiker Vampire Diaries.
Ja, gut, Vampire Diaries geht halt auch aber immer, ne? Also würdest du mir quasi das Grand Hotel empfehlen, wenn ich Jane the Virgin mochte? Wahrscheinlich passt das schon. Oder hast du Jane the Virgin nicht gesehen?
Ja, na doch, natürlich habe ich auch Jane the Virgin gesehen. Ja, doch schon. Ja. Also Grand Hotel ist auf alle Fälle, würde ich behaupten, vielleicht sogar noch dramatischer oder teilweise ernster als Jane the
Virgin. Kein Problem.
Aber sehr schön.
Es ist wirklich so schön. Also ich liebe Jane the Virgin total. Also mein Verlobter hat so seine Comfort-Serie, die er immer wieder guckt, ist Big Bang Theory. Wirklich, das läuft andauernd. Also wirklich immer, ja, das ist ganz schlimm, ich weiß nicht, ob der diese Serie schon geguckt hat und da kann wirklich alles mitsprechen und ich dachte immer so, ich finde so eine Serie nicht, ne, und dann habe ich Jane the Virgin entdeckt, dachte mir, das ist meine Serie, weil es genau das perfekte, diese Mischung aus Drama und Liebe und ganz vielen anderen Themen hat. Ja, ich nenne meine Katzen jetzt auch immer Süßfratz, deswegen ist es hat schon komplett eingebürgert. Yvonne, wie sieht's denn bei dir aus mit Empfehlungen?
Also ich würde mal was ganz anderes empfehlen, und zwar The 100. Mhm. Das ist eine Serie über 100 Jugendliche, die alle auf ihre Art und Weise Straftäter sind und auf die Erde kommen.
Ja.
Was aber in der entfernten Zukunft spielt. Also es ist eine apokalyptische Serie, ist eine Dystopie, eine Jugendserie, und dann kämpfen die dort ums Überleben, stellen aber relativ schnell fest, dass sie nicht die Einzigen sind.
Ja.
Und das ist so eine Serie, wo dann wieder so, dass man reinspielt, was ich anfangs schon sagte mit den Lieblingsbüchern, dass man da wirklich so die Charaktere über einen längeren Zeitraum begleitet. Die Serie hat 7 Staffeln.
Ja.
Und das ist auch so das, was ich an One Tree Hill auch so liebe. Und dass die Charaktere wirklich so auf ihre Art erwachsen werden und älter werden und sich entwickeln. Und das wirklich auch gerade bestimmte Charaktere gibt, wenn ich dir dann ein Bild zeigen würde von Staffel 1 und von Staffel 7, dann würdest du niemals im Leben denken, dass das der gleiche Charakter ist. Das
stimmt, ja.
Und das macht halt super viel Spaß. Und The 100 war auch mit einer der ersten Serien, wo ich so auf der Comic-Con die Schauspieler getroffen habe.
Oh,
und das war halt wirklich auch mega toll. Also so Nach One Tree Hill würde ich sagen, ist so The 100 so wirklich einer meiner liebsten Serien bis auf das Ende. Also die 7. Staffel würde ich ignorieren. Ich würde einfach so tun, als wäre Staffel 6 das Ende.
Okay.
Danach nicht weitergucken.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln ich geguckt habe. Also ich glaube, bis zu einem Tod einer gewissen Person.
Mhm. Kommen jetzt mehrere zur Auswahl.
Ja, aber die ich mit einer gewissen Hauptperson geschippt habe.
Ah ja,
Da war ich etwas dolle sauer.
Ja,
und
sehr verständlich.
In meinem Universum ist das auch nicht passiert. aber ich habe mir mal irgendwo eine Serienzusammenfassung auf YouTube angeguckt zu der letzten Staffel und ich war so, was ist da passiert? Also deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also hört auf ihren Rat.
Ja.
Das können wir einfach getrost ignorieren. Ja, ihr habt's fast geschafft, aber ich habe natürlich noch eine Kleinigkeit für euch, auf die ihr euch nicht vorbereiten konntet, und zwar die Burning Questions. Es sind This or That-Fragen, nicht ganz so brenzlig, wie sie klingen, trotzdem manchmal etwas gemein, wurde mir gesagt, obwohl ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich muss sie aber nicht beantworten, sondern ihr beide. Und wenn ihr möchtet, immer auch gern mit einer kleinen Begründung. Und wenn ihr ready seid, dann könnt ihr gerne euch bereit machen. Und dann stelle ich die erste Frage. Ja?
Okay. Ready.
Wenn ihr jemanden entweder empfehlen müsstet, nur noch sein ganzes Leben lang Downton Abbey oder One Tree Hill zu schauen, welche der beiden Serien würdet ihr wählen und warum?
One Tree Hill. es gibt einfach nichts Besseres auf dieser Welt als One Tree Hill. Und so jetzt mal logisch gesehen würde ich sagen, einerseits, weil One Tree Hill noch mal mehr Staffeln und mehr Folgen hat als Downton Abbey, das heißt, man hat noch mal mehr davon. Und weil ich glaube, dass Downton Abbey zwar sehr relatable ist auf seine Art, weil alle Charaktere sehr alltägliche Probleme haben, aber One Tree Hill ist dann noch mal ein Stück mehr alltäglicher. Mhm.
Ja.
Und deswegen würde ich immer One Tree Hill sagen.
Okay.
Also ich würde genau das Gegenteil sagen, aus genau dem gleichen Grund im Prinzip, nämlich Downton Abbey, gerade weil man halt eben nicht, zwar schon halt relatable Charaktere haben möchte, aber mehr die Chance haben möchte, auch aus diesem Alltagsleben zu entfliehen. Mhm. Also in One Tree Hill werden wir halt eben auch konfrontiert mit, ich sag mal, natürlich alltäglichen Problemen auf der Highschool.
Ja.
Und Downton Abbey, ich meine, das ist ein Schloss, das ist in der vergangenen Zeit und da kann man sich noch so ein bisschen mehr so wegfühlen vom stressigen Alltag, um halt einfach mit dieser Familie halt eben mitzufiebern und mitzuleiden.
Das sind zwei sehr gute Begründungen leider, ne? Jede für sich ist nicht so einfach. Okay, Frage Nummer 2. Ihr müsst euch entscheiden, entweder dürft ihr mit Claire einen Tag lang für die Hendersons backen oder mit Isabel Content für Social Media produzieren.
Also da ich selbst auch sowohl beruflich als auch privat extrem viel Social Media Content kreiere, wird es Isabel sein. also da könnte man auf alle Fälle, wäre ich wahrscheinlich diejenige, die direkt vorne ranrennt und wahrscheinlich für ein ganzes Jahr an einem Dog Content produzieren könnte.
Sehr gut.
Ja, ich gehe dann jetzt wieder mit dem Gegenteil. Mhm. Ich bin wieder schon fast gedacht. Ich bin jetzt beim Backen, weil.
Das ist auch so gut.
Ja, ich weiß. Ich liebe halt einfach Backen und Essen und Kuchen und einfach alles, besonders zur Weihnachtszeit. Und deswegen, definitiv mit Claire backen.
Ja, ist ja aber auch nicht so einfach, sich da zu entscheiden, weil beides hat es halt ein bisschen schlecht, ne? Okay, Frage Nummer 3. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr einmal den Serien- bzw. Filmtrip von Never Ending Love oder Never Ending Story selber nacherleben dürft.
Oh, ist das schwer. Das ist fies. Oh.
Ich sippe währenddessen an meinem Wasser und bin froh, dass ich sowas nicht beantworten muss.
Also mein One Tree Hill-Fanherz schreit halt nach Band 1, weil ich da auch noch nie war. Und bei Band 2, ich war schon bei Hampton Court Palace, was wir damals aber nicht wussten, dass das ein Drehort war in Bridgerton und Queen Charlotte, als wir da waren. Deswegen würde ich sagen, so ein bisschen habe ich das schon gemacht. Ich würde sagen, ich würde die Light-Variante machen von Band 2, den Tagesausflug zu Highclere Castle und ein paar umliegenden Schlössern und bei der richtigen Tour dann Never Ending Love.
Okay.
Ich gehe einfach davon aus, dass ich sehr viel Geld habe und einfach von beidem etwas
machen
kann.
Klar, auf jeden Fall.
Das wäre tatsächlich auch genau meine Antwort.
Oh, ihr seid euch. Mensch, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal aufeinander hier kommen, aber es ist auch nicht so einfach, sich zu entscheiden. Aber es gibt so viele coole Sachen, die man sich angucken kann. Ist schon nicht einfach. Ja. Und ich meine, wir wissen ja nicht, was ihr noch alles geplant habt. Und wenn wir dann bei Band 10 irgendwann angekommen sind und ich euch dann frage, dann kommt ihr wahrscheinlich ins Schwitzen auf jeden Fall. Also bis dahin, ne? Könnt ihr euch das im Hinterkopf behalten. Vorletzte Frage. Entweder ihr tauscht einen Tag lang die Rollen mit Louis und lebt als Henderson, oder ihr müsst euer ganzes restliches Leben in der Familie Henderson als ein Henderson verbringen.
Variante 1, würde ich sagen, oder?
Ein Tag? Einmal Rollen tauschen und dann nie wieder.
Ja, ich würde schon sagen. Ich würde sagen, so einmal so reinschnuppern und dann kann man auch so die Vorteile genießen, aber dann reicht es auch wieder, weil so komplett, das wäre mir dann, glaube ich, zu viel, wenn man halt immer so die Familie und das Unternehmen und das Erbe so repräsentieren muss und so
Ja.
für den Namen steht. Das ja, wäre mir dann so langfristig gesehen zu viel, da reicht dann so ein Tag.
Verständlich. Nadine?
Ja, also da wäre ich genauso, weil ich hatte zwischenzeitlich auch echt einfach viel Mitleid mit Luis.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, okay, ja, du hast zwar ein tolles Leben, aber ich beneide dich jetzt auch nicht darum, weil ja, das ist dann einfach schon nochmal ein ganz anderer Druck und ein ganz anderes Leben.
Ja, das stimmt auf jeden
Deswegen, ja,
Fall.
wäre es ein Tag.
Ja.
Okay. Eine Frage habe ich noch, vielleicht ist die auch gar nicht mehr so schwierig. Lieber Bücher allein oder zusammenschreiben? Oder doch schwierig, okay. Dachte, es muss einfach ist zum Schluss vielleicht.
Naja, die Krux an der Sache ist, ich habe so ungefähr 40 Romane, die ich alle noch veröffentlichen möchte. Also so bis ich 80 bin, habe ich halt noch ausgesorgt, gedanklich.
Auf
Zwar
jeden
nicht
Fall.
finanziell, aber gedanklich.
Egal.
Genau. Ich würde sagen, beides parallel, das ist das, was so am meisten Spaß macht. Ja.
Weil, also, das ist zwar zeitlich ein bisschen manchmal schwierig, das merke ich jetzt auch gerade,
Klar.
aber dann hat man so halt so Best of Both Worlds, wenn man wieder so bei Serien ist.
Ja. Ich liebe
ja.
Hannah Montana. Es ist das vollkommen legitim, das ihr zu sagen.
ja.
Ja, also ich merke das bei mir auch immer wirklich als Balance. Also meine
Ja.
Fantasy, vor allen Dingen auch meine Fantasy-Bücher, die ich schreibe, sind das komplette Gegenteil von der Neverending-Reihe. Die sind sehr düster, die sind sehr teilweise traumatisierend und triggernd, nicht auf so eine blutige Art und Weise,
Ja.
aber auf so eine schwermütige, mentale Art und Weise. Also ich reiße da wirklich irgendwie Wunden auf. Warum ich das mache, weiß ich auch nicht, weil ich deren Geschichte halt erzählen will. Deswegen passiert das halt eben immer.
Ja.
Und Neverending Love und generell die ganze Neverending-Reihe und Neverending Story ist halt genau das Gegenteil. Es ist halt wirklich einfach nur fluffig und cozy und süß und schön. Und das ist wie so ein Film, wo man weiß, da passiert jetzt nichts Schlimmes und nichts Schlechtes. Es ist
Ja.
zwar trotzdem dramatisch und konfliktreich, aber es ist auf das Happy End sozusagen, ist Verlass. Bei meinen Fantasy-Büchern ist auf das Happy End nicht Verlass. Und auch nicht darauf, dass alle
Ja.
Charaktere am
Sehr
Ende des Buches
nett.
leben.
Ah ja.
Und
Ja.
deswegen ist das einfach was, wo ich halt die perfekte Balance habe, je nachdem halt eben auch, wie es halt eben auch im Alltag ist, wie mein Leben aussieht, da halt auch wirklich beides halt eben haben zu können. Ja.
Sehr schön, ihr beiden habt es geschafft. Ihr habt die Burning Questions überlebt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei.
Ja,
Ja,
sehr viel.
sehr schön. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Was ich am Anfang vergessen habe zu erwähnen, ihr müsst natürlich an dieser Stelle nochmal eure Instagram-Namen droppen, damit euch die Leute auch folgen können. Ihr findet die beiden natürlich aber auch auf die Buchcouch und meinem Posting. Also da auch, aber ihr könnt trotzdem gerne einmal noch kurz euren Namen erwähnen, wenn ihr
Also
möchtet.
ich heiße auf Instagram und TikTok genauso wie im realen Leben auch Yvonne.Meerschmann.
Genau, und bei mir ist auch Nadine-Meerschmann, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram.
Ganz simpel,
Ganz
also
einfach.
könnt ihr
Genau.
nicht verfehlen quasi.
Genau.
Ja,
Genau.
und die andere findet ihr auch immer auf dem Account der anderen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach auf jeden Fall. Ja, ihr beiden, aber ihr habt es geschafft. Wir haben jetzt sehr, sehr lange über euer Buch gequatscht, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe
Uns
euch
auch.
auch.
Ja.
Und ja, schaut auf jeden Fall bei den beiden vorbei und holt euch das Buch. Ich kann es euch wirklich bisher nur wärmstens empfehlen. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet auch viel Spaß beim Zuhören, denn das war mal wieder eine Folge in Überlänge, aber wir sind das ja mittlerweile schon gewohnt. Das wird jetzt so Standard-Qualitätssiegel, habe ich das Gefühl. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Und ja, damit lasse ich jetzt euch und auch mich in den wohlverdienten Feierabend. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche oder bzw. übernächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, die Buchcouch. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss!
Tschüss!